Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind die Themen.
Schreckgespenst. Sicherheitsfachleute warnen vor zunehmenden Cybercrime-Gefahren durch KI-Tools. Ausgelagert. Systemhäuser offerieren IT-Sicherheit als Komplettdienstleistung für ihre Kunden. Kümmersoftware. Kognitive Arbeitsumgebungen sollen die Produktivität der Mitarbeitenden steigern. Und das digitale Logbuch. Alarmverleih.
Man kann, glaube ich, sagen, dass über die Hälfte dieser Alarme relativ schnell als sogenannte False Positives einzustufen sind. Und die Kunst dabei ist eben, genau diese Einstufung sehr schnell und sehr zielgenau vornehmen zu können, um dann sagen zu können, okay, Alarm abgearbeitet, ich gehe zum nächsten Alarm.
Ja, so geht es zu. In einem SOC, einem SOC oder einem Security Operations Center, jener Sicherheitszentrale, die den Datenverkehr eines Unternehmensnetzes überwacht. Es herrscht immer Stress, oft aber nur wegen eines falschen Alarms. Jürgen Morgenstern hat das diese Woche auf der IT-Sicherheitsmesse ITSA in Nürnberg gesagt. Er arbeitet bei der US-Firma NetScout, die Software für Security Operations Centers, jene Kontrollzentren, eben entwickelt. Achim Killer, Sie haben die Messe für uns besucht. Worum ging es denn in Nürnberg? Vor allem um das SOC, das SOC?
Ja, und vor allem ist es um Unternehmen gegangen, die sich keines leisten können, um kleine und mittelständische Firmen. Große Unternehmen, Konzerne, die betreiben sowas unter Umständen selbst. Auf jeden Fall aber haben sie eigene IT-Sicherheitsfachleute. Kleine nicht. Die Kleinen sind aber genauso gefährdet wie die Großen. Und deshalb bieten die meisten Aussteller sogenannte Managed Security Services an. Also sie verkaufen einem nicht nur beispielsweise eine Firewall, sondern sie installieren sie auch, konfigurieren sie, überwachen den Betrieb und werten Logfiles aus. Und die eigentlichen Entwickler und Hersteller von Sicherheitshard- und Software, die verkaufen natürlich besonders gerne an diese Dienstleister, die installieren und konfigurieren, weil die ihnen große Mengen abnehmen, Lizenzen und Produkte. Managed Security Service Provider nennen sich die Dienstleister, MSSP, was ein Schlüsselbegriff auf den IT-Sicherheitsmärkten weltweit. Und in Nürnberg, da haben sie im Zentrum gestanden.
Und es hat sich eine Lieferkette aus Entwicklern, Distributoren und Systemintegratoren herausgebildet, an deren Ende mittelständische Unternehmen stehen. Wie die ihr Firmennetz sichern können, das ist diese Woche auf der ITSA gezeigt worden.
Wir wollen Sicherheitstechnik so einfach wie möglich anbieten, vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen und für Sicherheitsdienstleister. Deshalb haben wir uns mit dem Kreditkartenunternehmen Mastercard zusammengetan und einen Internetmarkt dafür aufgebaut. Der Erwerb derartiger Technologien wird dadurch sehr viel leichter. Man kann sie einfach auf dem Marktplatz einkaufen.
Sagt Anas Handus, der Gründer der Firma Cybermonks. Über seine Vertriebsplattform im Internet bietet das Unternehmen sogenannte White-Label-Dienste an. Die kann ein Anbieter von Managed Security Services einkaufen, mit eigenen Dienstleistungen kombinieren und als Gesamtpaket dann unter seinem Markennamen verkaufen. Einen zentralen Service bietet die Firma ExtraHop an. Sie sucht im Datenverkehr von Unternehmen nach Anomalien. So lassen sich auch Angriffe entdecken, die von unerkannten Hackern mit unbekannten Schadprogrammen durchgeführt werden. Eine Aufgabe, die den Einsatz von KI erfordert, wie Jens Höhner erläutert.
Unsere Technologie muss letztendlich Detektion machen. Und das ist kein manueller Prozess, sondern unsere künstliche Intelligenz ist in der Lage, sozusagen dort mit unseren Algorithmen sozusagen auf diesen Netzwerkverkehr einzustoßen, um dann Detektion zu machen. Der Netzwerkverkehr ist ja so umfassend, es gibt so viele Daten, die da drin stecken, dass das nichts ist, was ein Analyst manuell nachvollziehen kann. Deswegen ist so ein KI-Ansatz, wie wir ihn fahren, das Einzige, wie man tatsächlich mit diesen Mengen an Informationen auch entsprechend verarbeiten kann und umgehen kann.
Eine besonders aufwendige Dienstleistung, die Managed Security Service Provider erbringen, ist der Betrieb eines kompletten Sicherheitskontrollzentrums. In der Branche heißt das Security Operations Center oder kurz SOC. Solch ein SOC können normalerweise nur sehr große Unternehmen leisten. Ein Sicherheitsdienstleister wiederum kann mit seinem SOC mehrere Firmennetze überwachen. Diese Kontrollcenter sind deshalb so teuer, weil sie rund um die Uhr besetzt sein müssen, sagt Achim Kander von der Firma ADN, die IT-Sicherheitsdienstleistungen bündelt und vertreibt.
Also ein wirkliches Security Operations Center ist 24/7 aktiv. Das heißt, man muss sich ja mal vorstellen, wenn Sie Arbeitszeiten haben in Deutschland, ganz berühmt 9-to-5, ja, sagt man ja so schön im Neudeutschen, da greift keiner an. Also warum sollte ich angreifen, wenn ich weiß, die Leute sind beispielsweise noch in der Security-Abteilung vor Ort, das mache ich um 1 Uhr nachts, 2 Uhr nachts. Dann, wenn wirklich blinde Flecken sind, wenn niemand da ist, um sich zu wehren. Und deswegen ein wirkliches Security Operations Center ist 24/7 in Echtzeit aktiv.
Und im Betrieb, rund um die Uhr, ist in einem Security Operations Center richtig viel los, berichtet Jürgen Morgenstern von NetScout. Ständig schlagen Überwachungstools Alarm, worum sich dann ausgewiesene Expertinnen oder Experten kümmern müssen. Weshalb auch die IT-Sicherheitsbranche über den Fachkräftemangel unisono klagt.
Also SOC ist natürlich nicht SOC. Es gibt verschiedenste Größen von SOCs. Es gibt verschiedene Ausbaustufen von SOCs. Wenn man mal von so einem durchschnittlichen Enterprise-Unternehmen ausgeht mit vielleicht 20.000, 25.000 Netzwerkports, dann kann man sagen, laufen pro Tag in so einem Security Operations Center pro Tag 5.000 dieser Security-Events auf, die dann auch im Idealfall abgearbeitet werden müssen.
Also in der IT-Sicherheitsbranche hat sich ein Ökosystem aus Entwicklern, Verkäufern und Integratoren herausgebildet. Das hat Achim Killer jedenfalls auf der ITSA so wahrnehmen können. Achim, auf der ITSA wird ja auch viel diskutiert. Es gibt Foren. Worum ist es denn inhaltlich gegangen? Welche Gefahren werden als besonders hoch eingeschätzt?
Ja, da gibt's eigentlich nur eine. Ransomware, Erpressersoftware. Die wird von den Unternehmen als besonders bedrohlich empfunden. Und einigen Schnellrednern in der Branche gilt Ransomware mittlerweile wohl sogar als Synonym für Schadsoftware ganz allgemein. So als gäbe es keine Viren, Würmer, Downloader, Backdoors und Banking-Trojaner mehr, obwohl solche Malware ja selbst dann zum Einsatz kommt, wenn Cyberkriminelle angreifen, um in erster Linie Daten zu verschlüsseln und Lösegeld zu erpressen. Ransomware ist das alles überragende Thema. Und das nicht nur bei Opfern und potenziellen Opfern, sondern auch bei den Angreifern. Für die ist es einfach hochattraktiv zuzuschlagen und dann gleich abzukassieren. Anstatt erbeutete Daten erst dann jemanden zu verkaufen, der sich vielleicht dafür interessiert. Und das kriminelle Ökosystem, das im Darknet um Ransomware herum entstanden ist, das ist mindestens so wirkmächtig wie das der IT-Sicherheitsbranche, das man in Nürnberg hat bewundern können.
Wobei man ja seit einiger Zeit fast nur noch von Ransomware-Attacken liest, so wie aktuell von der auf die Hotelkette Motel One. Praktisch aber scheint man als privater Computernutzer gar nicht mehr so gefährdet zu sein, oder?
Die Standardschutzmaßnahmen, die man als Privatanwender für gewöhnlich ergreift, die wirken mittlerweile. Firewall, Antivirensoftware, Updates. Und da muss man noch gar nicht viel für tun. Firewall ist beim Router und in Windows dabei, AV-Software auch. Updates gehen meist automatisch. Großen USB-Stick muss man sie vielleicht noch kaufen fürs Backup. In Unternehmen ist das anders. Da geben sich Cyberkriminelle richtig viel Mühe, um die Firewall zu überwinden und die Antivirensoftware auszutricksen, weil da ist für sie mehr zu holen als der Viertel Bitcoin, den sie früher bei Privatnutzern abgegriffen haben, nachdem sie deren Daten verschlüsselt hatten. Und deshalb müssen Unternehmen so einen hohen Aufwand treiben.
Und wie groß wird die Gefahr durch künstliche Intelligenz eingeschätzt?
Dass ein KI-Bot durchdreht, einen eigenen Willen entwickelt oder ein besonders fieses Stück Malware schreibt, ja, darüber ist in Nürnberg schon gesprochen worden, vorwiegend bei Produktpräsentationen, war aber vor allem Marketing. Aktuell ist es so, dass KI die IT-Sicherheit erhöht. Musste erkennen, das kann KI gut und deshalb merkt sie denn auch, wenn in einem Netzwerk was nicht stimmt. Sie kann sicherlich auch ganz böse werden, aber das dauert wohl noch ein bisschen.
Von der IT-Sicherheitsmesse ITSA diese Woche in Nürnberg berichtete Achim Killer. Dankeschön.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Gefühlt ist der Trend eigentlich ziemlich eindeutig. Seit Corona und der Verlagerung von Arbeitsplätzen in die häusliche Umgebung, da werden Büros und Arbeitsstätten unter ganz neuen Gesichtspunkten geplant. Der Wunsch der Mitarbeitenden nach Homeoffice-Tagen verlangt für die verbliebenen Arbeitsplätze in den Unternehmen neue Konzepte. Das klassische Einzelgängerbüro hat oftmals ausgedient. Neue Workspaces mit flexiblen Nutzungskonzepten haben schon allein aus Kostengründen Vorrang. Doch damit auch solche mehrfach genutzten Arbeitsplätze nicht die Produktivität der Mitarbeitenden ausbremsen, da müssen sie anpassbar und flexibel sein, wenn es geht, ohne großen Zeit- und Kostenaufwand. Deshalb wird in der Arbeitswissenschaft über sogenannte kognitive Arbeitsumgebungen nachgedacht, die dann Hausautomation und Smart-Home-Konzepte zur Produktivitätssteigerung einsetzen. Darüber sprach ich mit Dennis Stolze vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, IAO, in Stuttgart.
Wir sind hier ein Bereich, der sich grundsätzlich damit beschäftigt, wie moderne Arbeitsumgebungen für Büro- und Wissensarbeit konzipiert werden müssen. Und in dem Kontext hatten wir uns vor einigen Jahren nochmal vertieft damit auseinandergesetzt, wie denn so architekturpsychologisch, umweltpsychologisch gewisse Faktoren auf uns bei der Arbeit wirken. Und wir haben dann dabei festgestellt, da gibt es wahnsinnig viele spannende Experimente, wo man zum Beispiel sehen kann, je nach Tätigkeit können unterschiedliche Temperaturen uns helfen oder auch unterschiedliche Helligkeitswerte, Düfte, also ein Riesenspektrum an Studien, die allerdings mit einem kleinen Makel behaftet waren oder sind, nämlich dass es vielfach so kleine Gruppenexperimente nur waren. Also Beispiel das mit der Temperatur, da hat man mal 30 Personen in den Raum gesetzt und eine Kreativaufgabe machen lassen und in der einen Gruppe hat man den Raum auf 26 Grad gestellt, in der anderen auf 24 und in der anderen auf 20 Grad. Und dann hat man festgestellt, okay, die in dem ganz warmen Raum haben diese Kreativaufgaben am besten gelöst. Und dann gleichzeitig, eigentlich die letzten Jahre, hat sich ja immer mehr IoT-Technologie verbreitet, Sensorik, Aktorik, die sehr, sehr günstig am Markt zu erhalten sind. Und dabei sind wir dann irgendwann auf die Idee gekommen, vielleicht können wir jetzt tatsächlich Situationen entwickeln und bauen, wo wir weg von diesen Durchschnittswerten hin zu individuellen Werten kommen. Das ist eigentlich erstmal die grundsätzliche Idee für die kognitiven Umgebungen. Und mit all dieser Technologie können wir das jetzt theoretisch ermitteln und bauen.
Das bedeutet ja auch, dass die eingesetzte Technik feststellen kann, was sind jetzt eigentlich die Bedürfnisse der Menschen, die zum Beispiel am Arbeitsplatz da konkret sitzen.
Ganz genau. Also, dass zum Beispiel Situationen erkannt werden, ist man jetzt gerade dabei, eher sehr fokussiert zu arbeiten. Also braucht man eher viel Ruhe oder sollte es eher, geht es jetzt gerade in eine Richtung, wo man eher kreativ denkt und ein Konzept vielleicht neu entwickelt? Das ist schon der Plan oder die Idee, solche Unterschiede auch herausfinden zu können und dann dementsprechend auch die vermutlich anderen Werte einstellen zu können.
Wie kann man das denn herausfinden? Also sprich, wie findet denn die Interaktion zwischen einem technischen System, was optimale Voraussetzungen schaffen soll, und den Menschen, wie kann man diese Kommunikation herstellen?
Also die Prototypen, die wir jetzt im Moment bauen, da sage ich einfach über ein Display, die nächste halbe Stunde möchte ich konzentriert arbeiten oder eben kreativ. Und dann werden zunächst mal Messwerte im Hintergrund erhoben. Die Vision ist aber, dass man beispielsweise ergänzt durch Smartwatches oder auch mal durch ein Kamerasystem, ja, auch hier Körperwerte ermittelt. Da gibt es auch ganz interessante Hintergründe, dass man über die Herzrate recht viel erkennen kann oder auch über die Pupillenweite. Oder aber, das hatte ich vor einer Weile irgendwo gelesen, man kann Stress anhand der Mausbewegung erkennen. Also wer gestresst ist, der geht längere Mauswege am Computer, also fährt umständlich eigentlich am Bildschirm herum. Das sind alles so Möglichkeiten, um zunächst mal die Situation zu erkennen. Wenn ich dann ein entsprechendes Profil hinterlegt habe, kann der Raum sich darauf einstellen und einpendeln.
Das würde aber bedeuten, dass dahinter ja relativ komplexe Steuerungssysteme stehen, die auf die IoT-Geräte einwirken und sehr viele Sensoren, die eben halt diese ganzen körperlichen Aspekte dann auch wahrnehmen müssen.
Genau, also da ist man jetzt im Moment auch noch ein bisschen am Schauen, was es tatsächlich alles benötigt. Vor einer Weile sind wir zum Beispiel noch davon ausgegangen, dass man auch eine Hautleitfähigkeit messen müsste. Aber da hatten wir zuletzt auch einen Austausch mit Kollegen, dass zum Beispiel die Herzrate eigentlich ausreicht, um die Stresserkennung. Und wenn man dann noch so ein paralleles System hätte wie mit der Mausbewegung, dann ist es schon deutlich reduzierter im Aufwand an Daten. Aber da ist noch vieles offen, vieles noch eher theoretisches Konzept, muss man ganz offen sagen.
Das Ganze soll ja dafür sorgen, dass dann vernünftige Maßnahmen eingeleitet werden. Was können das denn für Maßnahmen sein? Sie haben eben das Beispiel mit der Raumtemperatur gegeben. Gibt es auch noch andere Vorstellungen?
Ein Riesenthema ist ja zum Beispiel die unterbrechungsfreie Arbeitssituation. Also das kennen wir ja alle. Gerade im Büro oder jetzt auch im Homeoffice, da klingelt ständig und piepst irgendwas am Smartphone. Die Kolleginnen und Kollegen, die dann trotz der Anzeige am Bildschirm, dass man eigentlich gerade nicht gestört werden möchte, dann trotzdem über Teams und Zoom und was es da nicht alles gibt, anrufen. Wenn man im Homeoffice arbeitet, Kinder, Partner, die reinkommen, im Büro sind es dann die Kollegen, also das ist eigentlich mit die zentralste Herausforderung. Und so ein System könnte natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche jetzt wirklich eine ungestörte Situation, alle eingehende Kommunikation blockieren. Es könnte auch dafür sorgen, dass man nach außen hin signalisiert, wenn ich jetzt ans Büro denke, hier jetzt absolut nicht stören. Das hat natürlich auch noch ein bisschen weitergehende Implikationen. Man muss gewisse Spielregeln natürlich einhalten. Also Menschen stehen ja trotzdem gerne vorm Büro, sehen, da scheint jemand fokussiert zu sein und platzen dann trotzdem rein. Aber die Technik kann zumindest durch so eine Signalwirkung einiges an Unterstützung da liefern.
Nun ist ja das IAO eine Forschungseinrichtung. Sie probieren solche Sachen in Laborsituationen aus. Was ist denn davon schon realistisch umsetzbar?
Wo wir dran sind, ist eben im Moment diesen Prototyp zu bauen, wo ich dem Raum sage, dies, das, jenes möchte ich jetzt die nächste halbe Stunde machen und dementsprechend dann auch mit Temperatur einwirken. Wir sind gerade dabei, so ein System zu integrieren, wo man Duft einsprüht. Das war ja auch ein Aspekt, den wir mal in der aktuellen Studie abgefragt haben und wo es auch sehr viele spannende Erkenntnisse zu gibt. Wir können zum Beispiel eben diese Stresssituationen immer besser schon erkennen und dann zumindest, also da sind wir jetzt gerade auch dran, einfach mal diese Warnsituationen nach außen hin zu schalten und zu walten. Wobei auch da in der aktuellen Studie haben wir auch geschaut, ob Menschen eher auf Systeme ansprechen, die ganz viel automatisch entscheiden. Oder aber, ob man erstmal aktiv sagen möchte, jetzt benötige ich das und weiß dann, okay, dahinter steckt eine Art Profil, das ist auf mich trainiert und dementsprechend reagiert der Raum erst dann, wenn ich das auch möchte.
In dieser ersten Phase, wo die Nutzerinnen und Nutzer das selbst bestimmen können, welche Informationen sie preisgeben und welche Aktionen sie als Folge davon haben wollen, ist das ja relativ unkritisch, was zum Beispiel den Datenschutz, aber auch was Mitbestimmungstatbestände angeht. Wenn allerdings jetzt zum Beispiel Kameras oder Sensoren das Verhalten und den Zustand von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überprüfen und daraufhin auch Aktionen veranlassen, dann kann ich mir vorstellen, dass Personal- und Betriebsräte die Haare zu Berge stehen.
Und zu Recht, muss man natürlich auch sagen. Und das ist auch gar nicht die Intention, das irgendwie in einer Form von Überwachung zu implementieren. Also das A und O wird sicherlich sein, das Ganze so zu verschlüsseln, dass nur ich als Nutzer auf diese Daten, die dabei erhoben werden, zugreifen kann. Das ist sicherlich mal so der eine Aspekt. Und man schaut natürlich schon auch, was benötige ich denn tatsächlich an Technik, um gewisse Faktoren zu erfassen. Jetzt mit der Kamera, das hatte ich ja vorhin gesagt, das wäre eine Möglichkeit, die Pupillenweite zu erfassen, um da gewisse Situationen zu erkennen. Aber da schauen wir eben auch, ob das anders geht über andere Technologien. Man kennt es ja zum Beispiel vom Flughafen mit diesen Scannern. Da steht dann auch immer dran, wie da der Körper erstmal abstrahiert wird. Und also wenn man so ein Kamerasystem einsetzt, müsste man auch da sicherlich gewährleisten, dass außer eben diesen Augen alles andere nicht aufgezeichnet oder analysiert wird.
Das war Dennis Stolze vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO über kognitive Arbeitsumgebungen.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 29767.
71. Wirst du abgehört?
Na klar werden wir abgehört, Dicker. Was für eine Frage.
Weil du plötzlich so kryptisch daherkommst. Also was ist?
42.
Ach, Knacki. 42. Diese Antwort aller Fragen nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest kenne ich schon.
Immerhin nach 5 Millionen Jahren Rechenzeit.
Diese CO2-Bilanz will ich lieber nicht wissen.
Biocomputern ist das egal. Die ganze Natur ist ein Biocomputer und sehr effektiv. Wir sind nur die App.
Jetzt wirst du philosophisch, Knacki.
Ist doch wahr. Da geht's nämlich mal hin, so wie bei Opas Drohnen.
Dein Opa hatte Drohnen?
Ja, hatte er. Fliegende, autarke, biologische Einheiten in Form von Tauben, Brieftauben.
Jetzt erzählen wir noch was von pünktlicher Post und
von
so.
Von Luftpost sogar, effektiv und pünktlich. Die Viecher wussten schon vor 1000 Jahren, wo sie hin sollten. Lange bevor es überhaupt Strom gab.
In den Kochtopf. Die landeten im Kochtopf, Knacki. Leckere Täubchen.
Aber nur, wenn sie bei der Zwischenlandung nicht aufpassen und dann solchen ausgehungerten Posträubern wie dir in die Hände fielen.
In Notzeiten, Knacki. War das nicht dein Opa, der nach dem Krieg trainierte Täubchen morgens an ahnungslose Mitmenschen verkaufte und abends saßen sie wieder in seinem Taubenschlag?
Mein Ur-Ur-Opa war das, Dicker. War doch eine geniale Geschäftsidee. Immerhin die Grundlage für seinen späteren Brennholzverleih. Man muss die Kunden binden.
Wurde der nie erwischt?
Mein Ur-Ur-Opa? Niemals. Der war doch nicht so blöd, die Viecher zweimal zu verkaufen. Eine ganze Familie musste ernährt werden. Denen kamen die gefiederten Leckerlis regelrecht zugeflogen.
Beweismittel? Die haben Beweismittel, Fanny?
Und sei doch nicht so hart zu meinem Ur-Ur-Opa, Dicker.
Jemand, der seine Kunden auf Gedeih und Verderb abhängig...
Sag lieber auf Verleih und Vererb.
Warum?
Geerbte Familientradition. Ich verleihe Security. Komplexe KI mit täglichem Training schaffst du nicht allein. Noch 71 Tage.
Was denn dann?
Wieder verwaiste Rechenzentren. Cyberkrieg. Weihnachten.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Deutschland hinkt beim Thema E-Government weiter hinterher. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
In Deutschland haben laut dem aktuellen E-Government-Monitor im vergangenen Jahr nur 56% der Befragten überhaupt E-Government-Angebote genutzt. In den vergangenen 10 Jahren schaffte Deutschland zwar ein Plus von 11 Prozentpunkten, wenn sich dieser Trend in gleicher Weise fortsetzt, werde es aber noch etwa 40 Jahre dauern, bis alle Menschen in Deutschland E-Government benutzen werden, kommentieren die Autoren der Studie. Der Bund listet auf seiner Webseite www.personalausweisportal.de derzeit 245 Anwendungen auf. Dazu gehören Rentenauskunft, Führungszeugnisantrag, Fahrzeugzulassung, Elster Steuerportal, Punkteabfrage in Flensburg, Kontoeröffnung bei Banken oder das Aktivieren von Prepaid-SIM-Karten.
Internetkonzerne verzeichnen den bislang größten Cyberangriff.
Mehrere große Internetkonzerne haben nach eigenen Angaben den bislang größten Cyberangriff der Geschichte abgewehrt. Dabei handelte es sich um eine DDoS-Attacke, teilten Amazon, Cloudflare und die Alphabet-Tochter Google diese Woche mit. Dabei werden Webseiten-Server mit Anfragen geflutet, bis diese nicht mehr oder nur eingeschränkt erreichbar sind. Die jüngste DDoS-Attacke sei 7-mal größer gewesen als der bisherige Rekord aus dem vergangenen Jahr, schrieb Google in einem Blog-Eintrag.
Die US-Steuerbehörde fordert rund 29 Milliarden US-Dollar von Microsoft.
Die US-Steuerbehörde hat den IT-Konzern darüber informiert, dass Microsoft 28,9 Milliarden US-Dollar plus Strafen und Zinsen an Steuern nachzahlen soll. Dies hätten Buchprüfungen der Jahre 2004 bis 2013 ergeben. Microsoft wehrt sich gegen diese Forderung und erklärte diese Woche, der Konzern habe seitdem seine Unternehmensstruktur und Praktiken geändert. Man werde zunächst Einspruch bei der Steuerbehörde IRS und bei Bedarf rechtliche Schritte einleiten.
Die EU ermittelt gegen X wegen Desinformation.
Seit Beginn des Angriffs der radikal-islamischen Hamas auf Israel am vergangenen Wochenende waren auf X, ehemals Twitter, zahlreiche Falschmeldungen aufgetaucht. So wurden Aufnahmen aus Videospielen oder von Feuerwerken als israelische Angriffe präsentiert. Die Europäische Kommission hat deswegen die erste Untersuchung unter dem Digital Services Act gestartet. Die Kommission habe Hinweise über die angebliche Verbreitung illegaler Inhalte und Desinformationen, insbesondere die Verbreitung terroristischer und gewalttätiger Inhalte und von Hassreden auf X, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Unternehmen muss der Kommission nun bis zum 18. Oktober bzw. 31. Oktober 2023 zwei übersandte Sätze an Fragen zum Thema beantworten.
Der Dienst Mein Justizpostfach geht in den Pilotbetrieb.
Das Bundesinnenministerium und Bundesjustizministerium haben den neuen kostenlosen Dienst Mein Justizpostfach vorgestellt. Darüber können Bürgerinnen und Bürger rechtssicher und verschlüsselt online mit der Justiz kommunizieren. Mit dem Postfach soll es etwa möglich sein, digital Klagen bei Gericht rechtswirksam einzureichen oder Dokumente wie Mietverträge und Bußgeldbescheide sicher an Anwälte zu übermitteln. Das Postfach ist in den Pilotbetrieb gestartet, bei dem alle Grundfunktionen bereitstünden.
Die US-Weltraumstreitkräfte verbieten KI wegen Datenschutzbedenken.
Angehörige der Space Force dürfen vorerst Programme wie ChatGPT auf Dienstcomputern nicht mehr verwenden. Eine Sprecherin der US-Luftwaffe, der die Weltraumstreitkräfte unterstellt sind, bestätigte Medien gegenüber das KI-Verbot. Dies sei eine vorübergehende Maßnahme, um die Daten des Dienstes und der Angestellten zu schützen, hieß es.
In Hamburg wird Informatik für weiterführende Schulen zum Pflichtfach.
Ab dem Schuljahr 2025/2026 soll es in allen Gymnasien und Stadtteilschulen in Hamburg das Pflichtfach Informatik geben. Pilotschulen dürfen damit schon kommendes Schuljahr beginnen. Dies kündigte die Hamburger Behörde für Schule und Berufsbildung diese Woche an. Das Schulfach Informatik soll mit insgesamt 4 Wochenstunden in der Mittelstufe fest verankert werden. Schulen können selbst entscheiden, wie sie dieses Kontingent aufteilen wollen. Das Ministerium geht davon aus, dass die meisten Schulen sich voraussichtlich dafür entscheiden werden, jeweils 2 Unterrichtsstunden pro Woche in 2 Schuljahren zu unterrichten.
Sternzeit, 14. Oktober. Neumond mit Sonnenring über Amerika. Heute Abend um 5:05 ist Neumond. Für uns ist der Begleiter der Erde damit unsichtbar. In fast ganz Nord- und Südamerika zeigt er sich für einige Stunden aber doch als Silhouette vor der Sonnenscheibe. Der Mond läuft zwar genau vor der Sonne entlang, weil er aber gerade durch den erdfernen Bereich seiner Bahn zieht, ist er zu klein, um sie komplett abzudecken. Selbst zum Maximum der Finsternis bleibt ein strahlend heller Sonnenring um die schwarze Mondscheibe herum. Fachleute sprechen von einer ringförmigen Sonnenfinsternis, im Gegensatz zu einer totalen, bei der das Sonnenlicht ganz verschwindet. Man kann sich den Mond als 1-Euro-Münze vorstellen, die zu klein ist, um das 2-Euro-Stück der Sonne vollständig zu verfinstern. Der dünne Sonnenring ist nur für maximal 5 Minuten in einem knapp 200 Kilometer schmalen Streifen zu sehen. Er erstreckt sich über mehr als 10.000 Kilometer vom Nordpazifik quer über die USA, Mittelamerika, Kolumbien und Brasilien bis in den Atlantik. In den meisten übrigen Bereichen Amerikas ist die Finsternis zumindest partiell zu sehen. Für bis zu 2 Stunden ist die Sonne vom Mond etwas angebissen. So etwas ist aber nur zu beobachten, wenn man durch geeignete Filter blickt, die das grelle Sonnenlicht dämpfen. Zur nächsten partiellen Finsternis kommt es hierzulande im Herbst 2025. Die nächste totale ereignet sich bei uns erst 2081. Die nächste ringförmige nur ein halbes Jahr später.
Streitkultur-Extra gibt es heute nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Brauchen wir Heldinnen und Helden? So lautet unser Thema heute. Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.